Weltspiegel, Thema.
Hier ist der Weltspiegel-Podcast mit Philipp Abresch, unser Blick in die Welt. Wir quatschen mit euch über das, wofür die Nachrichten oft keine Zeit haben, mit Leuten, die so viel zu erzählen haben von ihren Abenteuern, Begegnungen und beeindruckenden Erlebnissen. Unsere Reporter in der Welt, die nehmen uns mit auf die Reise, jede Woche eine halbe Stunde lang im Weltspiegel-Podcast. Auch heute sprechen wir über Corona, seit Wochen Lockdown, fast überall auf der Welt. Wie lange hält das eigentlich eine Gesellschaft aus? Wie lange geht das gut? Vor allem bei denen, die es schon vorher schwer hatten. In den Favelas in Rio, den Townships Südafrikas, in den ärmeren Vierteln von Washington, wo zum Beispiel Gangs ihr Unwesen treiben. Darüber reden wir heute mit unseren Reporterinnen Claudia Buckenmeier in Washington, Jana Genz in Johannesburg und mit Matthias Ebert, unserem Korrespondenten in Rio in Brasilien. Und ich verspreche euch, wir haben nicht nur Horror-Stories, wir haben auch heute eine schöne Heldengeschichte im Angebot. Claudia Buckenmeier, unsere Korrespondentin in den USA, einmal vorweg, wie sieht dein Alltag in Washington im Moment überhaupt aus?
Also um ganz ehrlich zu sein, wahrscheinlich wie überall auf der Welt, nämlich eingeschränkt, deutlich eingeschränkt, weit entfernt von dem, was ich bis vor ein paar Wochen noch als Normalität kannte. Wir haben die Kollegen im Studio Washington in zwei Teams aufgeteilt. Einmal eine Woche Homeoffice, eine Woche im Büro, aber immer so, dass wir uns auf gar keinen Fall begegnen. Also falls ein Team krank werden sollte oder einer aus einem Team krank werden sollte, dass wir dann immer noch Kollegen haben, die weiter berichten können. Wir haben Duschvorhänge in den Schneideräumen aufgehängt, dass wir zwischen Cutter und Reporter getrennt sind. Wir gehen nur noch ganz selten und nur noch in kleinen Teams raus. Wir können nicht reisen. Das sind alles so Dinge, die die Arbeit erschweren und die vor allem die Nähe zu Menschen, die ja so wichtig ist für unsere Reportagen, eben enorm erschweren. Und wir müssen uns da immer wieder was einfallen lassen, um doch an die Menschen ranzukommen und ihre Geschichten erzählen zu können.
Das ID-Studio Washington hat Duschvorhänge gehamstert. Jedes Land hat irgendetwas anderes vorsorglich gekauft. Die Deutschen Klopapier, die Franzosen Champagner und wie man hörte Kondome. Viele haben vielleicht die Schlangen vor den Waffengeschäften in den USA gesehen. Befürchten die Amerikaner wirklich, dass sie in nächster Zeit Waffen benötigen? Wie ist das zu verstehen?
Naja, also ich meine, die Waffen kaufen, die befürchten das wahrscheinlich wirklich. Die haben möglicherweise Angst, dass was passieren könnte. Aber es gibt auch so eine gewisse Tradition, dass sich US-Amerikaner, wenn es eine Krise gibt, mit Waffen eindecken. Das war nach dem 11. September, so nach den Anschlägen in New York. Das war aber auch so immer nach heftigeren Naturkatastrophen. Da ist einfach der Wunsch sehr stark, sich selbst verteidigen zu können. Das scheint doch vielen hier in den USA ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Ich persönlich glaube, dass da viel Psychologie dabei ist. Ich erlebe zum Beispiel jetzt die Stadt Washington D.C. bisher nicht als unsicherer. Sie ist verwaist und manche haben ihre Schaufenster verbarrikadiert aus Schutz vor Einbrüchen. Aber die Kriminalitätsstatistik spricht eigentlich nicht dafür, dass jetzt hier deutlich mehr Einbrüche passieren als vorher.
Du hast für den Weltspiegel jetzt am Sonntag einen Film gedreht, der spielt in Washington Southeast. Das ist ein Viertel, in dem es den Menschen alles andere als gut geht, immer schon. Nicht erst seit Corona. Es gibt in diesem Viertel eben auch viel Kriminalität, Gangkriminalität, aber es gibt eben auch jemanden, der vermittelt, auch jetzt während Corona. Wer ist das, den du da getroffen hast?
Also wir haben vor allem mit einem jungen Mann, einem 26-jährigen Mann gedreht, Joe Houston. Der saß ab 16 im Gefängnis. Er hatte drei Menschen angeschossen. Zu seinem Glück ist dabei niemand gestorben und hat dabei begriffen, so kann es für ihn nicht weitergehen. Das ist nicht das Leben, was er führen will. Und hat für sich gesagt, wenn ich rauskomme, dann will ich meiner Gemeinschaft was zurückgeben. Dann will ich dort im Südosten aktiv sein und jungen Leuten zeigen, dass es auch eine Perspektive gibt, jenseits von Gangkriminalität, jenseits von Drogengeschäften. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Wir haben mit ihm gedreht, als er seinen 6. Geburtstag in Freiheit gefeiert hat. Und er ist zu Recht, finde ich, so wie ich ihn erlebt habe, stolz darauf, was er bisher erreicht hat.
Du hast ihn ja begleitet und interviewt. Wir hören mal rein, was er sagt.
I just care about the people looking at me like, wow. You know, Joe did this for the community. He really left this.
Ja, Joe erzählt hier, wie wichtig es ihm ist, dass die Leute sagen, Joe hat was für uns getan. Er hat eine Botschaft hinterlassen. Er will jemand sein, zu dem Menschen aufsehen. Und dass sie sagen, was er geschafft hat, das könnt ihr auch tun, nämlich nicht nur ins Gefängnis gehen, sondern auch den richtigen Weg wählen. Er sagt, sein größtes Ziel sei es, etwas für seine Gemeinde zu bewirken. Ja, und das macht er im Moment, indem er vor allem versucht, bei Sport anzusetzen. Bei Kindern, bei Jugendlichen. Er macht mit ihnen kostenlose Trainings. Er geht raus mit ihnen, er spricht mit ihnen. Bei Älteren hilft er, zum Beispiel sie zu beraten, nach einer Berufsausbildung zu gucken, auch im Bereich von Sport, zum Beispiel Personal Trainer zu werden oder sich in einem Fitnessstudio anstellen zu lassen. Das sind natürlich alles Dinge, die jetzt in Corona-Zeiten extrem schwierig sind. Er hat sich daher darauf verlegt, all seine Kontakte über Instagram, über Social Media, über Zoom-Apps und so weiter zu verfolgen, die Leute regelmäßig anzurufen, Termine mit ihnen auszumachen. Mit manchen spricht er bis zu 4-mal in der Woche, weil er einfach Angst hat, dass sie sonst in dieser Zeit abrutschen könnten, wenn sie zu sehr alleine sind, wenn sie nur noch von Leuten auf der Straße angesprochen werden. Also von daher, seine Arbeit hat sich deutlich erschwert. Es ist aber beeindruckend, wie er versucht, den Kontakt zu halten.
Das Coronavirus hat so viel quasi über Nacht verändert. Was sind die größten Probleme, die die Menschen dort im Moment haben?
Also im Südosten der Stadt würde ich zum einen sagen, ist es natürlich die wirtschaftliche Not unter den Schwarzen. Das ist eine ganz, ganz große Not. Wir wissen auch, dass nach neuesten Zahlen auch hier in Washington D.C. 80% der Corona-Toten schwarze Afroamerikaner sind, obwohl sie nur 46% der Bevölkerung in dieser Stadt stellen. Und das ist in vielen Teilen in Amerika das Gleiche. Also von daher, wir haben die wirtschaftliche Not, wir haben die Situation, dass die Schwarzen sehr, sehr viel stärker betroffen sind als andere Bevölkerungsgruppen. Und dann haben wir aber ein ganz verrücktes Problem. Viele Schwarze glauben gar nicht an das Coronavirus und dass sie davon wirklich betroffen werden könnten, obwohl sie ihre Nachbarn und Freunde daran erkranken sehen. Es gibt da irgendwie einen verrückten Irrglauben, dass das Ganze doch nur ausgelöst werden würde durch 5G-Sendemasten und dass Schwarze davor geschützt wären. Das ist eine völlig verrückte Geschichte, die man aber sehr, sehr oft im Südosten der Stadt hört. Und da ist zum Beispiel Joe Houston, der junge Mann, den wir begleitet haben, der sagt sich, ich muss Aufklärung leisten. Jetzt in diesen Zeiten, das ist total wichtig. Er geht raus, er verteilt zum Beispiel auch Atemschutzmasken, er klärt die Menschen auf darüber, wie wichtig gesunde Ernährung ist. Er verteilt Lebensmittelspenden von verschiedenen Organisationen, weil sie einfach sagen, wir müssen den Leuten klar machen, das ist wirklich eine ernstzunehmende Bedrohung. Langfristig, wie kann man den Menschen dort helfen? Da müsste so viel gemacht werden. Da müsste investiert werden in Bildung, in Gesundheitsversorgung, in wirtschaftliche Möglichkeiten für all die, die dort leben. Und woher soll das kommen? Ich sehe da nicht viel Optimismus, dass sich da wirklich was ändern kann.
Dank dir, Claudia, für deine Eindrücke aus Washington. Wir bleiben in Amerika und gehen in den Süden, nach Südamerika. Wohl nirgendwo sonst zeigen sich die gesellschaftlichen Kosten des Coronavirus so krass wie in Brasilien im Moment. Regierungschef Bolsonaro hat Covid-19 lange nicht ernst genommen und jetzt greift das Virus in seiner ganzen Brutalität um sich und bringt das Land wirklich an den Abgrund. Matthias Ebert, unser Korrespondent in Rio, wie erlebst du gerade das Leben, den Alltag in Rio?
Ja, die Strände in Brasilien sind weiterhin gesperrt. Copacabana, Ipanema, menschenleer weiterhin. Das ist schon immer noch ein komisches Gefühl. Ansonsten ist so eine Mischform eingetreten. Das heißt, die Geschäfte, die Shoppingcenter, die Behörden sind alle geschlossen. Es gibt keine Staus mehr. Es ist ruhig geworden. Viel weniger Flüge, bessere Luft. Aber eben nicht alle Brasilianer halten sich an die Isolierungsgebote. Da es noch keine strenge Ausgangssperre gibt, sind viele draußen am Joggen, einige grillen, viele gehen auch in Gruppen zusammen. Und dann gibt es immer eben auch diese Extrembeispiele, Menschen, die ein Autokorso veranstalten, um gegen Isolierungsmaßnahmen zu demonstrieren. Also da gibt es die gesamte Bandbreite hier in Brasilien. Aber was man wirklich sagen kann, ist, dass es so richtig diszipliniert wie in Deutschland nicht durchgezogen wird. Und das sehen wir auch immer wieder an vielen Orten am Wochenende, dass da die Quarantäne und die Isolierung nicht wirklich ganz streng eingehalten werden.
In den Krankenhäusern fehlt es an Betten, an Beatmungsgeräten, an Schutzkleidung. Aber Präsident Bolsonaro hält überhaupt nichts davon, das Leben einzuschränken. Warum macht er das?
Bei Bolsonaro sind es einige Faktoren, die da zusammenkommen und weswegen er die Isolierung einfach für unsinnig hält. Das eine Kalkül, was dahinter steckt, ist, dass er eben für die soziale Krise, die hier in Brasilien am Aufkommen ist, für die möchte er am Ende nicht verantwortlich sein. Denn die Wirtschaft bricht ein, so wie auch in Deutschland. Die Menschen haben kein Einkommen. Der Staat verschuldet sich, um zumindest das Schlimmste zu lindern. Und man kann davon ausgehen, dass Brasilien nicht wie erwartet wächst in diesem Jahr und im nächsten, sondern in eine Rezession rutscht. Und all das ist für Bolsonaro und seine Amtszeit, für seine Macht natürlich ein Risikofaktor. Und er möchte am Ende sagen können, ich habe mit dieser ganzen sozialen und wirtschaftlichen Lage nichts zu tun. Ich habe immer gesagt, das ist nur ein kleiner Virus, dann müssen wir über uns kommen lassen, aber ja nicht die Wirtschaft abwürgen. Das heißt, er spekuliert darauf, später politisch Profit ziehen zu können aus seiner Verharmlosungsstrategie. Aber ich bin im Zweifel, ob das gut geht. Viele Leute haben gemerkt, dass er sich einfach nicht schert um die Frage des Lebens, dass er zu sorglos damit umgeht und dass er die Krise selbst auch noch verschärft. Und das nehmen ihm viele Menschen jetzt schon übel. Und wenn in den nächsten Wochen die Todeszahlen weiter ansteigen und weitere Bundesstaaten, nicht nur Manaus und Fortaleza im Norden, sondern auch weitere, den Kollaps ihres Gesundheitssystems verkünden werden, dann glaube ich, wird Bolsonaro auch politisch einen Preis dafür zahlen müssen, dass er eine derartige Verharmlosungsstrategie gefahren hat.
Covid-19 ist schon in Deutschland ein enormer Kraftakt. Wie wirkt sich das Virus aus in einem Land wie Brasilien, wo so viele Menschen in Armut und auf engem Raum zusammenleben?
Wir waren jetzt mehrfach in Favelas und haben dort gemerkt, dass die Leute dem Ganzen schutzlos ausgeliefert sind. Sie haben eine doppelte Bestrafung durch den Virus und die Krise. Zum einen leben sie auf so engem Raum, dass sie, auch wenn sie zu Hause bleiben, immer wieder Kontakt haben mit anderen Menschen, die ganz nah an ihren Häusern vorbeilaufen. Die Kinder spielen auf der Straße. Das ist kaum möglich, die ins Haus einzusperren auf wenigen Quadratmetern. Die Häuser sind feucht. Sie haben oft keine Fenster, keine Durchlüftung. Es gibt da schon Tuberkulose seit Jahren und jetzt kommt eben auch noch das Virus hinzu und darüber hinaus eben sind es auch gerade die Menschen, die am ehesten von der sozialen Krise betroffen sein werden. Ihre Einkommen sind jetzt schon verschwindend gering zurückgegangen, weil sie eben nicht mehr als fliegende Händler arbeiten können, weil sie ihre informellen Jobs nicht mehr wahrnehmen können. Auf der anderen Seite sind die Brasilianer, so leid das einem tut, das zu sagen, sie sind es gewohnt. Das heißt, für sie ist eine derartige Situation nicht das Ende der Welt. Die Leute nehmen das Ganze, die ganze Misere mit einem Lächeln auf und sind nicht dabei zu revoltieren oder ähnliches. Das heißt, man hat da eine gewisse Gleichgültigkeit, sagen wir es mal so, gegenüber den Verhältnissen gesehen, die aber, und das ist eben die große Gefahr, in den kommenden Wochen dann irgendwann abrupt umschlagen kann in Wut und in Hass auf die Regierung oder auch in Plünderungen oder anderen sozialen Ausschreitungen enden kann, in erhöhter Anzahl an Überfällen oder Ähnlichem.
Brasiliens Regierung kämpft ja im Moment an zwei Fronten, gegen das Virus und gegen die selbstgemachte politische Krise im Land. Wie viel an politischen Grabenkämpfen kann man sich überhaupt leisten in Zeiten von Corona? Läuft Brasilien jetzt nicht eigentlich die Zeit davon?
Also in der Regierung Bolsonaro sieht man derzeit keinerlei Rücksicht auf die Corona-Krise, denn die politische Krise, die derzeit existiert, die ist so heftig, als ob es gar keine Corona-Gefahr gäbe. Das heißt, Bolsonaro fand es gerade in den letzten Tagen extrem wichtig, den Chef der Bundespolizei, also den obersten Polizeiermittler, auszutauschen. Das war ihm wichtiger als alle anderen Aspekte und auch wichtiger als die Corona-Krise. Es geht dabei darum, dass der Polizeichef Ermittlungen geleitet hatte, die auch Bolsonaro selbst und seine Söhne betreffen. Ermittlungen, die dem Bolsonaro-Clan also gefährlich werden könnten. Es geht ja um Verbindungen zu rechten Milizen, zum organisierten Verbrechen. Und all das fand Bolsonaro wichtig genug, diese Ermittlungen zu torpedieren, indem er den Chef der Bundespolizei eben jetzt ausgetauscht hat. Daraufhin hat sein Justizminister, ein äußerst beliebter Antikorruptionsrichter und eben zuletzt Justizminister, hat seinen Hut genommen, ist zurückgetreten und hat gesagt, ich kann eine solche Einmischung in die Arbeit der Bundespolizei nicht dulden. Das Ganze ist ein Schlag für die Regierung Bolsonaros und ihn scheint es aber wenig zu beeindrucken. Er ist immer radikaler in seinen Entscheidungen, nimmt immer weniger Rücksicht auf moderate Stimmen und hat aktuell nur noch den Rückhalt ein gewisser Teil der Wirtschaftselite, der Militärs und der evangelikalen ultrareligiösen Gruppen. Und man sieht wirklich, dass Bolsonaro auf Corona keinerlei Rücksicht nimmt, weil er weiß, es geht jetzt um sein Amt, es geht um seine Macht. Corona sorgt dafür, dass die Wirtschaft nicht so wächst, wie er das braucht für eine Wiederwahl. Das heißt, er hat nicht mehr viel zu verlieren und scheut jetzt keinen politischen Konflikt mehr und dürfte auch in den kommenden Wochen nicht weniger angriffslustig und nicht weniger radikal regieren wollen.
Was bedeutet das für das Land in Bezug auf Gesundheitsversorgung, Armut, Kriminalität, wenn Brasilien ähnlich hart vom Virus getroffen werden würde wie die USA?
Ja, Brasilien schlittert in eine Corona-Krise, die ähnlich den USA sein könnte in den kommenden Wochen. Während Bolsonaro eben um den Erhalt seiner Regierung und seiner Macht kämpft, ja, da ist das Land mehr und mehr betroffen von immer höheren Opferzahlen durch Corona-Tote. Die steigen immer mehr in den letzten Tagen an, sind jetzt bei um die 500 pro Tag. Dementsprechend ist die Gefahr für das Land groß, dass durch den Stillstand, den politischen, durch die Streitereien auf den verschiedenen politischen Ebenen wertvolle Maßnahmen nicht ergriffen werden und eben mehr Menschen sterben, als ohnehin sterben müssten. Auf der anderen Seite eben die soziale Frage. Wenn das so weitergeht, dann werden irgendwann, das haben auch schon Drogengangs im Internet verlautbart, wird es Plünderungen geben können, wird es Überfälle gesteuert geben können. Das heißt, es war immer schon so, wenn sich das organisierte Verbrechen durch Drogenverkäufe oder weil die Polizei sehr hart zuschlug, nicht so finanzieren kann, wie sie es gewohnt waren, dann werden Überfälle und Einbrüche mehr, dann werden Supermärkte geplündert. Also da glaube ich, wird es eine Zuspitzung der sozialen Lage geben. Denn es gibt hier in Rio viele Favelas mit sehr, sehr vielen Drogengangs, bis an die Zähne bewaffnet, die dort das Sagen haben. Die halten dort ihre Füße still, solange sie ihr Geschäft gut läuft, solange es Touristen gibt und auch Brasilianer, an die sie ihre Drogen verkaufen können. Es gibt jetzt keine Touristen mehr. Das Geschäft mit den Drogen läuft deutlich schlechter. Und wegen der Corona-Krise ist die gesamte Favela noch ärmer und hungriger als ohnehin schon. Das heißt, da dürfte es demnächst wirklich zu Plünderungen kommen und zu einem Ausbruch der Gewalt, wenn in den nächsten Wochen nicht die Corona-Maßnahmen zurückgeschraubt werden. Und wenn die Isolierungsmaßnahmen weiter Bestand haben, dann dürfte da auf jeden Fall eine Zuspitzung kommen. Und dafür braucht es eben vielen Brasilianern, dass die soziale Lage irgendwann unkontrollierbar wird, zumindest für einen gewissen Zeitraum.
Vielen Dank. Dank dir, Matthias Eberts aus Rio de Janeiro. Als ich unsere Südafrika-Korrespondentin Jana Gent in Johannesburg gefragt habe, ob sie Lust hat auf ein Gespräch für den Weltspiegel-Podcast, hat sie geantwortet, klar, können wir machen. Seid ihr bereit für gute Nachrichten? Afrika und gute Nachrichten, das hört man leider viel zu selten. Deswegen mal zuerst die Frage, Jana, was sind die guten Nachrichten aus Südafrika?
Naja, die guten Nachrichten, es gibt tatsächlich einige davon. Also fangen wir mal an mit den Zahlen, die jetzt speziell Südafrika, wo ich mich befinde, einfach hat. Südafrika ist tatsächlich ein Vorbildland, muss man sagen. Die sind, was die Corona-Zahlen angeht, die Infektionen und die Totenzahlen, tatsächlich immer noch besser als Südkorea oder Singapur, die Länder, die lange als Vorzeigeländer galten, weil die Kurve hier einfach sehr viel niedriger ist. Südafrika hat einfach super früh angefangen, schon als die ersten Fälle hier auftraten, Parks zu schließen, Schulen zu schließen und dann mit diesem rigorosen Lockdown anzufangen, also dieser Ausgangssperre, die es so streng in kaum einem anderen Land der Welt gibt, die also wirklich heftig ist. Und es gibt tatsächlich eine enorme Solidarität in diesem Land, also Menschen, die viel Geld haben, die spenden extrem viel Geld für diejenigen, die wenig Geld oder gar keins haben. Und davon gibt es ja Hunderttausende in diesem Land, weil es hier nun mal eine riesen Kluft zwischen Arm und Reich gibt in Südafrika. Aber das ist tatsächlich ein guter Geist, wenn man das so sagen darf, der gerade irgendwie durch dieses Land schwappt, weil das große Ziel natürlich ist, dass am Ende die Gesundheitsversorgung, wenn es hier wirklich vielleicht mal heftig werden sollte, denn hier rechnen auch alle damit, dass der Peak, dass wirklich die krassen Zahlen noch kommen nach dem Winter, dass dann die Gesundheitsversorgung wirklich allen zur Verfügung stehen soll, also eben auch den armen Menschen, die sonst keine Chance auf eine ordentliche Versorgung hätten.
Darüber sprechen wir gleich noch. Vorweg einmal, viele fragen uns immer wieder, wie unsere Reporter und Korrespondenten jetzt eigentlich arbeiten können. Wie sieht euer Alltag in Johannesburg aus? Wie würdest du auch die Stimmung in der Stadt beschreiben?
Also es ist ja so, dass hier wirklich nur die essentiellen Berufe überhaupt draußen sein dürfen. Ansonsten darf hier niemand vors Haus. Also das ist wirklich eine ganz rigorose Regel. Essentielle Berufe sind halt normalerweise Ärzte oder Tankwarte oder Supermarktverkäuferinnen und sowas halt. Aber ich als Journalistin darf natürlich auch raus. Und ich fahre dann wirklich durch menschenleere Straßen. Also ich bin dann auch auf der Autobahn ganz oft das einzige Auto. Manchmal gibt's noch einen Lieferwagen, irgendeinen LKW, der da fährt. Aber mein Auto ist dann echt allein. Das hat schon so ein bisschen was Gespenstisches manchmal. Ja, wenn ich so durch die Vororte, wo normalerweise immer der lange Stau ist, einfach so ganz alleine fahre. Und wenn ich in Townships unterwegs bin, da sind halt ein paar mehr Menschen auf der Straße, da sieht man sie schon langlaufen. Aber wenn ich mit denen reden will, dann sind die total verstockt. Also die wollen tatsächlich nicht mit mir reden. Und also manche haben mir dann schon gesagt, sie haben Angst, dass ich sie mit dem Virus infizieren könnte. Das ist in den Köpfen angekommen, dass die Menschen wirklich wissen, da gibt es ein Virus, das sich leicht überträgt. Und die haben dann schon so ein bisschen Sorge, dass ich es bringen könnte, ja, wenn ich mit ihnen reden will. Also sprich, ich bin ganz oft zu Hause. Ich mache Homeoffice, was viele Menschen generell machen, und sitze zu Hause an meinem Schreibtisch, am Laptop, und ich mache extrem viele Skype-Interviews, weil auch viele Experten mir sagen, viele Politiker sagen das Gleiche, wir möchten gerne mit dir reden, aber nicht in echt. Wir machen gerne ein Skype-Interview, da kannst du alle Fragen stellen, und so mache ich jetzt meine Interviews, um dann meine Geschichten fürs Radio in Deutschland zu basteln.
Wir hören mal rein in eines deiner Stücke.
Spazieren gehen, mit dem Hund um den Block gehen, Freunden auf Entfernung zuprosten, Fehlanzeige in Südafrika. Hier herrscht eine der strengsten Ausgangssperren weltweit. Das Gute, die Regeln werden weitgehend auch eingehalten. Menschen sieht man wirklich nur beim Einkaufen von Lebensmitteln, egal ob in wohlhabenden Wohnvierteln oder in Alexandra, einem Township in Johannesburg.
I'm not out just doing unnecessary stuff, but I'm out there looking for bread for my children to eat.
Ich gehe ja nicht ohne Grund raus, sagt diese Frau. Sie wolle Brot kaufen, damit ihre Kinder etwas zu essen haben. Vereinzelt kam es schon zu Tumulten, weil Lebensmittel zwar verteilt werden, aber nicht für alle reichen. In Gebieten um Kapstadt und um Port Elizabeth wurden sogar Supermärkte geplündert, aber auch Spirituosenläden und Schulen. Anwohner haben Videos in sozialen Netzwerken verbreitet. Menschen laufen durcheinander, es ist das reine Chaos. Die Polizei hat überall für Ordnung gesorgt, aber das Problem bleibt. Wer in Wellblechsiedlungen lebt, nicht arbeiten gehen kann und auch keine staatliche Unterstützung bekommt, für den bedeutet der Lockdown auch Hunger und Verzweiflung.
Sag mal, gab es in den letzten Wochen, gab es irgendwie Ereignisse, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die du mit nach Haus genommen hast in dein Homeoffice, die an dir haften geblieben sind?
Also es sind tatsächlich so diese Bilder, die ich habe in den Townships, die Menschen, die zwar nicht mit mir reden, die mir aber ganz klar per Gesten signalisieren, was ihr Problem ist. Die zeigen dann nämlich mit der Hand auf den Mund und machen mir damit klar, ich habe Hunger. Und man weiß das ja, es gibt so viele Leute, die wirklich nichts haben und die nicht wissen, was sie ihrer Familie auf den Tisch stellen sollen. Das sind Dimensionen, die man in Deutschland einfach gar nicht kennt, die aber in Südafrika Realität sind. Und Südafrika, das muss man ja dazu sagen, ist immer noch ein besser gestelltes Land als viele der Nachbarländer. Also Südafrika kann sich immer noch selbst versorgen, weil es genug landwirtschaftliche Produktion gibt und man müsste eigentlich nichts exportieren an Lebensmitteln. Also es ist genug für alle da, theoretisch. Es ist aber auch wirklich diese unglaubliche Energie, die man immer wieder spürt, wenn Leute sammeln und wenn die spenden. Das passiert überall, in jeder Nachbarschaft. Also ich habe so in meinen Netzwerkgruppen in der Nachbarschaft jeden Tag neue Nachrichten. Wir brauchen eine Spende da und wir brauchen eine Spende da. Wir müssen da was organisieren. Können wir hier nicht irgendwie online irgendeine Aktion starten, damit wir Lebensmittel in dieses Township, in jene Wellblechsiedlung irgendwo hinbringen, wo die Leute einfach kein Essen haben? Und das passiert. Also das wird ernst genommen, da kommen immer unglaubliche Summen zusammen. Und ich bin tatsächlich von dieser Art Engagement und von diesem Bewusstsein, dass man eben auch was abgeben kann in solchen Zeiten, bin ich tatsächlich auch sehr beeindruckt. Und das empfinde ich als was sehr, sehr Gutes in einem Land, das ja eigentlich doch viele große, krasse Probleme hat.
Als die Pandemie sich über den Globus ausgebreitet hat, da haben viele gewarnt, in Afrika, da würde es eine Katastrophe geben, denn Abstand halten ist nicht immer möglich, nicht in den Townships, nicht in den Slums. Haben sich die Ängste der Menschen bewahrheitet?
Also bisher kann man das noch nicht sagen. Ne? Das ist tatsächlich noch eine Entwicklung und das kann noch passieren. Also das muss man tatsächlich offen lassen, weil wirklich die Bedingungen ja andere sind. Ne? Es gibt einen Menschen, den ich sehr schätze, in einem Township, zu dem ich hin und wieder fahre, der hat tatsächlich so eine kleine Wellblechhütte, also Wellblech, Holz, Pappe, der hat da alles verarbeitet und auf ungefähr 10 Quadratmetern schlafen halt 6 Leute. Das heißt, wenn man dem sagt, bleib zu Hause mit 6 Leuten auf 10 Quadratmetern, wo es kein Fenster gibt, da funktioniert das nicht. Also man kann sich vorstellen, dass die natürlich dann vor der Hütte sitzen, dass die auch draußen rumlaufen und dass alles viel enger ist. Es war die große Sorge, als der erste positive Corona-Fall in Alexandra auftauchte, einem Township hier in Johannesburg, da war wirklich die Sorge, dass es jetzt rasant weitergeht und die exponentielle Kurve beginnt. Aber das ist immer noch nicht passiert, weil auch in den Township die Leute immer mehr Masken tragen, weil die auch tatsächlich so nach und nach versuchen, ein bisschen Abstand zu halten und es ein bisschen in ihren Alltag aufzunehmen, unter erschwerten Bedingungen natürlich. Aber das Ende der Fahnenstange ist noch nicht absehbar. Jetzt steht der Winter bevor. Das heißt, es wird die ersten Erkältungskrankheiten geben, dann kommt die Grippewelle hier in Südafrika und die muss man ja auch immer unterscheiden, was, glaube ich, nicht so leicht wird. Dann gibt es hier natürlich auch sehr viel mehr Risikogruppen als in Europa, weil es hier extrem viel HIV-positive Menschen gibt, weil es viele Tuberkulose-Patienten gibt, deren Lungen ohnehin schon geschwächt sind. Also man muss abwarten, wenn der Winter vorbei ist. Die Behörden rechnen damit, dass die große Welle hier in Südafrika im Frühling kommt, also im September oder Oktober, dass es dann heftige Zahlen geben wird und genau darauf bereiten die sich jetzt vor. Im Augenblick kann man noch sagen, das ist vielleicht die Ruhe vor dem Sturm.
Das Leben in den Townships ist ja alles andere als im Pappenstiel schon in normalen Zeiten, du hast das gerade schon erwähnt. Viele Menschen auf engem Raum, es gibt Armut, Kriminalität, Gewalt. Ich kann mir vorstellen, dass sich manche auch sorgen, dass die Stimmung irgendwann kippt, wenn nämlich dieser Lockdown länger anhält. Ist das tatsächlich eine Sorge, die die Menschen umtreibt?
Ja, die Sorge gab es im Wesentlichen von offizieller Stelle und es gab also auf verschiedenen Ebenen quasi Sorgen. Zum einen die Sorgen, dass die Menschen immer verzweifelter werden und dass die immer unruhiger werden. Dann gab es auch die Sorge, dass vielleicht quasi so eine Art Groll gegen Weiße noch entstehen könnte hier in Südafrika. Das war in den ersten Tagen der Ausgangssperre eine große Sorge, weil es eben die Weißen oder eben auch die wohlhabenden Südafrikaner waren, die in Ischgl im Skiurlaub waren und die dann zurückkamen mit Corona. Aber inzwischen ist in den Köpfen, glaube ich, wenn ich mit den Menschen rede, immer doch angekommen, dass es doch ein globales Problem ist und dass das Virus ohnehin nach Südafrika gekommen wäre. Die Regierung hat jetzt gehandelt, um einige dieser Sorgen vielleicht ein bisschen auszubremsen. Sie hat den größten, also wirklich ein historisches Hilfspaket angekündigt und ein Großteil dieser Summe soll ausgegeben werden für soziale Zwecke, damit wirklich jeder Mensch, jeder, egal ob der eine Arbeitslosenversicherung hat oder nicht, wirklich monatlich auch ein bisschen Geld bekommt. Das ist nicht viel. Wir reden da über 350 Rand. Das sind ja gerade mal 20 Euro, wenn man das jetzt irgendwie umrechnet. Aber es würde reichen, um ein wenig Essen zu kaufen. Und damit will die Regierung ja einfach großen Tumulten auch entgegenwirken.
Du hast gerade schon erwähnt, wahrscheinlich wird der Höhepunkt dieser Pandemie in Südafrika erst in mehreren Wochen erreicht sein. Wenn wir in die Zukunft gucken, kann man trotzdem jetzt schon sehen, wie dieses Virus Afrika vielleicht verändern wird?
Naja, also natürlich, jetzt bin ich keine Prophetin, aber ich habe mit vielen Wirtschaftsleuten geredet, auch mit vielen Menschen, die mir tatsächlich gesagt haben, wow, das könnte doch eine Chance sein. Die Gewerkschaften hier sagen, es ist nicht möglich, dass wir jetzt nach dieser Krise, die Corona hervorruft, in die Krise vorher zurückgehen. Der Präsident ruft hier regelmäßig aus so Slogans wie, der Kampf gegen Corona muss auch ein Kampf gegen Armut und Ungleichheit sein. Und die Wirtschaftsbosse, die erzählen mir, und zwar egal, ob die ein kleines Unternehmen oder ein großes Unternehmen leiten, dass man das jetzt wirklich tatsächlich auch als eine Art Neuanfang sehen müsste. Und in den Köpfen der Menschen ist tatsächlich zumindest die Hoffnung da.
Dank dir, Jana Genz, unsere Korrespondentin aus Johannesburg. Das war der Weltspiegel-Podcast. Wenn ihr Fragen oder Anregungen oder Kritik habt, schreibt uns eine Mail. weltspiegel.digital@ard.de, weltspiegel.digital@ard.de oder besucht uns im Netz auf Facebook oder Instagram. Einfach folgen für noch mehr echt gute Geschichten aus dem Ausland. Und wer es sich vor dem Fernseher gemütlich machen will, geht auch immer sonntags 19:20 der ARD-Weltspiegel im ersten deutschen Fernsehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sagen Christiane Justus, Philipp Weber und ich, Philipp Abresch.